Ich begrüße Sie recht herzlich in einer offenbar etwas kleineren Runde zur Vorlesung Info 2. Was hatten wir das letzte Mal gemacht? Wir hatten angefangen, unser OCaml mit Threads auszustatten. Und hier gab es ein interessantes Konzept. Threads wurden nicht einfach nur gestartet mit Hilfe von Create, sondern da gab es und mit Join, dass man auf sie warten konnte, dass sie terminieren. Das war jetzt noch nicht so überraschend. Das funktioniert auf eine Weise, die uns auf irgendeine Art und Weise vertraut ist. Was interessant war, ist hier, dass mehrere Threads miteinander kommunizieren können über Kanäle. Und die Kommunikation über Kanäle war auch ein bisschen anders, als wir vielleicht gedacht hätten. Wir würden vielleicht denken, naja, ich schicke irgendwie meine Daten auf eine Reise, indem ich sie auf den Kanal schreibe. Und irgendjemand wird die schon mal abholen. Und nachdem ich sie abgeschickt habe, fire and forget, mache ich einfach weiter. Aber das ist nicht die Semantik, die hier realisiert ist, sondern die Semantik, die hier realisiert ist, ist mit Hilfe von Rendezvous. Das heißt, wenn ich etwas sende, dann blockiert meine Berechnung so lange, bis ein anderer Thread die gesendete Nachricht erhalten hat. Das nennt man Rendezvous. Ja, also das heißt, man muss sich vergewissern, hallo, ich sende, hallo, hast du es gehört? Ja, ich habe es gehört und dann geht die Geschichte weiter. Man fragt sich, was ist der Sinn davon? Wieso will man diese strengere Art des Sendens haben? Naja, der Sinn davon ist auf irgendeine Art und Weise, Sie können dann sicher sein, dass die Nachricht, die Sie senden, auch tatsächlich angekommen ist. Andernfalls können Sie das halt nicht. Ja, dann senden Sie die Nachricht, aber ob jemand hört oder nicht, davon wissen Sie nichts. Also hier ist man auf irgendeine Art und Weise strenger, indem man verlangt, dass die Nachricht auch empfangen wird. Okay, und das ist vielleicht noch eines, dieses Senden und Empfangen. Programmiertechnisch wird das so realisiert, dass man zwar Funktionsaufrufe hat, Send auf einem Channel einen Wert und Receive auf einem Channel, dass man zwar solche Aufrufe hat, aber diese Aufrufe liefern nicht direkt, also dieses Send ist nicht, okay, was liefert das zurück? Das liefert als Ergebnis zurück einen Event. Und auch das Receive liefert zurück nicht einen Wert, sondern ein Event, in dem dieser Wert eingepackt ist. Und wenn ich auf diesen Wert von dem Receive zugreifen will, dann muss ich einen Sync drumherum machen und dadurch stelle ich sicher, dass das Receive tatsächlich stattgefunden hat. Und dann kriege ich den Wert zurück. Und bei dem Sync auf diesen Send-Event, damit stelle ich sicher, dass dann tatsächlich das Send stattgefunden hat. Andernfalls habe ich nur ein Event und das heißt dann gar nichts. Okay? So, das war das. Und wir wollen jetzt dieses grundlegende Konzept, das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, benutzen, um primitive Konzepte, die wir aus anderen Programmiersprachen kennen, zu simulieren. Ja? Also indem wir das schaffen, dass mithilfe dieses grundlegenden, mit diesem einfachen Parallelitäts- und Kommunikationskonzept zu realisieren, haben wir gezeigt, dass es irgendwie ein vollwertiges Konstrukt ist, mit dem wir alles programmieren können, was wir programmieren wollen. Ja, also alles, was wir in Java programmieren können, mit Threads können wir hier auch realisieren. Und zwar, das zeigen wir, indem wir einfach die Konzepte, die es zum Beispiel in solchen Sprachen wie Java gibt, hier auch mithilfe dieses Parallelitätskonzepts simulieren. Okay, das wäre das Programm für heute, also sozusagen Übungen, wenn Sie so wollen. Wir stellen uns bestimmte Aufgaben und versuchen, die dann zu realisieren. Okay, also das Erste, was wir uns vielleicht vorstellen könnten, was praktisch wäre, was man in anderen Programmiersprachen hat, ist, dass man Threads erlaubt, zu kommunizieren über eine gemeinsame Speicherzelle. Und was ist jetzt der Witz mit dieser gemeinsamen Speicherzelle? Naja, der Witz ist, dass das wäre ein Modul der Signatur, das die Signatur Cell implementiert. Was ist jetzt der Witz davon? Naja, der Witz ist, dass natürlich zwei Threads auf diese Speicherzelle zugreifen, aber wir sicherstellen, dass die Manipulation der Speicherzelle auf irgendeine Art und Weise wie eine Transaktion abläuft. Das heißt, selbst wenn ich einen komplizierten Wert da reinschreibe, meinetwegen einen riesigen Baum oder sowas oder eine riesige Liste, dann muss erst einmal dieses abgeschlossen sein und erst wenn es abgeschlossen ist, dann kann der Empfänger diese Datenstruktur lesen. Wir sichern also so etwas wie, wenn Sie so wollen, exklusiven Zugriff oder sozusagen ein atomares Schreiben und ein atomares Lesen. Okay, das empfinden wir als eine thread-sichere Implementierung von so einem gemeinsamen Speicherplatz. Okay, das wäre ein nützliches Konzept, was wir haben wollen. Das heißt, was sollte eine Implementierung dazu bereitstellen? Es sollte also einen Typ Cell bereitstellen, in die wir jeden beliebigen Wert hineinschreiben können. Es sollte eine Funktion geben, die es erlaubt, eine neue Zelle anzulegen. Man sollte für diese neue Zelle ein Get haben, dann kriegt man den Wert, der in dieser Zelle aktuell drin ist. Und man sollte ein Put haben, indem man in diese Zelle was reinschreibt. Okay? Das wäre die Funktionalität und das müssen wir jetzt implementieren. Ja? Und man sollte das so machen, dass zeitlich ein Put erst dann möglich ist, wenn das Get abgeschlossen ist. Und andererseits ein Get erst beginnt, wenn das Put, der vorhergehende Put, beendet ist. Okay. Und die Idee ist, dass diese Zelle realisiert wird mit Hilfe eines Server-Threads. Wir stellen uns vor, es gibt einfach dieser Server-Thread hat intern einen Zustand und das ist der Wert der Zelle. Und wenn jemand diesen Wert der Zelle haben will, dann sagt der Thread, okay, hier kriegst du den Wert. Und wenn jemand in diesen Thread, in diese Zelle schreiben will, dann sendet er diesem Thread eine Nachricht und dieser Thread beschließt dann, okay, ich nehme diesen Wert auf und weil der wie ein Cerberus auf dem Wert sitzt, ändert er seinen eigenen Zustand und kann hinfort, wenn jemand eine weitere Anforderung an ihn hat, entsprechend reagieren. Ja? Okay. Das heißt, wir erzeugen uns, der Typ von der Zelle ist dann, der Thread ist sozusagen die Implementierung der Zelle. Der Typ der Zelle ist einfach jetzt ein Channel, über den ich Requests an den Server schicke. Und ein Request könnte sein, bitte, lieber Server-Thread, schreibe etwas in diesen Channel hinein. Das wäre ein möglicher Wert, der ein Request sein könnte. Put den Wert -a. Oder bitte, lieber Server-Thread, gib mir den Wert, den du aktuell gespeichert hast. Das ist ein Get. Ja? Und dieses Get kriegt dann eben als Argument, ja, was kriegt dieses Get als Argument? Naja, ich stelle die Anfrage und damit der Server-Thread mir ganz persönlich antworten kann, übergebe ich in dem Get dem Server-Thread den Kanal, über den er die Rückantwort sendet. Okay, das wäre sozusagen die Idee. Also nochmal, der Channel, der die Speicherzelle ausmacht, transportiert Requests auf die Speicherzelle und entweder übermittle ich den zu setzenden Wert als Request und sage, bitte lieber Server-Thread, schreib ihn rein, oder ich sende einen Kanal und sage, bitte lieber Server-Thread, schicke mir den aktuellen Wert auf diesem Kanal. Okay, nachdem wir uns diese philosophischen Entscheidungen getroffen haben, ist dann die Implementierung vielleicht nicht mehr so schwer. Wenn wir den Wert haben wollen, der aktuell in der Speicherzelle drin ist, dann machen wir das Folgende. Wir erzeugen erstmal unseren Rückkanal mit Hilfe der Funktion New Channel. Dann senden wir auf dem Request-Kanal unsere Anfrage, indem wir dieses Get mit Hilfe von diesem Reply, Get Reply schicken. Wir warten, bis der Server-Thread diesen Request entgegengenommen hat. Nachdem wir den vom wissen wir, der Server-Thread hat unsere Anfrage bekommen. Jetzt hoffen wir, dass der Server-Thread reagiert und uns auf dem Rückkanal den Wert liefert. Das heißt, als nächstes horchen wir auf unserem Reply-Channel, kommt da ein Wert an und dann, wenn der angekommen ist, liefern wir den zurück. Das ist das Get. Okay? Kann man das verstehen? Wenn man das so erzählt, was hier als Code steht, dann ist das irgendwie durchaus leicht begreifbar. Ja, wobei natürlich, wir wissen noch nicht, wie der Server-Thread implementiert ist, aber nachdem wir dieses Get haben und jetzt kommt gleich noch das Put, dann müssen wir dann den Server-Thread so machen, dass diese beiden, dass das alles zusammenpasst. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal an, senden wir ein Put. Ein Put ist einfach, wir senden der Zelle, die Zelle ist ja nichts anderes als so ein Channel, auf dem wir einen Request posten können. Wir posten gewissermaßen unseren Update-Wunsch. Das heißt, Put angewendet auf Request, diesen Request-Channel und ein X macht dann das Folgende. Es sendet auf diesem Channel unseren die Mitteilung, bitte, lieber Server-Thread, setze deinen Wert auf X. Und damit wir sicher sind, dass das Ganze auch angekommen ist, gibt es rundherum dann eben ein Sync. Okay? Kann man diese beiden Funktionen, wir sehen also, dieses Get ist gar nicht so kompliziert und dieses Request ist eigentlich, dieses Put ist eigentlich auch nicht sonderlich kompliziert. Das A und O ist natürlich jetzt, was passiert mit der wann wird der Server-Thread gestartet und wie ist der Server-Thread implementiert? Wann wird der Server-Thread gestartet? Also für jede Speicherzelle stellen wir uns vor, brauchen wir einen eigenen Thread, der an diesem Request-Channel lauscht und dann entsprechend die Requests beantwortet. Das heißt, dieser Server-Thread muss erzeugt werden in dem Moment, wo die Speicherzelle erzeugt wird. Okay? Das heißt, wenn ich ein New Cell mache, dann gebe ich der außerdem noch einen Anfangswert X mit. Okay, dann muss ich jetzt machen? Naja, als erstes stelle ich den Request Channel her. Ja, mit Hilfe diesem New. Und dann erzeuge ich den Server Thread. Und dann liefere ich den Request Channel zurück. Ja, und create serve x heißt, ich rufe die Funktion serve, ich erzeuge einen Thread, der führt die Funktion serve aus mit dem Anfangsargument x. Okay, serve ist also jetzt die Implementierung, das ist die Funktion, die der Server-Thread auszuführen hat. Was macht er? Dieser Server-Thread macht das Folgende. Zuerst einmal lauscht er an dem Request-Channel und nimmt das nächste Request in Empfang. Das heißt, indem ich ein Sync auf Receive Request mache, kriege ich das nächste Request. Wenn nichts kommt, dann blockiert der Server-Thread. Aber da der Server-Thread sozusagen nicht auf dem kritischen Pfad liegt, das Hauptprogramm merkt, also wenn ich irgendwo eine Speicherzelle erzeuge, dann sitzt da ein Server-Thread. Das Hauptprogramm läuft weiter. Wenn niemand in diese Zelle hineinschreibt oder aus dieser Zelle liest, dann ist der Server-Thread die ganze Zeit da und macht nichts. Aber wenn er da sitzt und nichts macht, ist das nicht schädlich, weil er verbraucht damit keine Ressourcen. Ja, er sitzt ja einfach nur da. Aber er ist halt wie ein Dämon. In dem Moment, wo ich ein Request sitze, kommt ein Event, dann findet die Synchronisation mit diesem Receive statt. Der Server-Thread erwacht zum Leben und macht irgendwas. Ja, was macht er denn? Jetzt kommt drauf an, was er halt für einen Request erhält. Wenn er als Request ein Get-Request kriegt, dann ist unter diesem Konstruktor Get dann eben auch noch dieser Rück-Channel und dann sendet er auf diesen Rück-Channel einfach seinen aktuellen Wert und das ist das X. Und dann macht er diese Sync, um sicherzustellen, dass derjenige, der angefragt hat, auch seine Antwort kriegt. Ja, wenn der, das ist ja dieses GetReply, ist ja mit Hilfe von einer Get, mit der Methode, mit Hilfe der Funktion Get erzeugt worden. Und da kommt ja dann nach dem Senden von dem Request ja sofort die Anfrage, das Lauschen an diesem Reply Channel. Okay, das heißt, damit ist dann das Get abgearbeitet und der Server-Thread ist jetzt wieder frisch, muss wieder frisch drangehen, weitere Requests zu bearbeiten. Und diese weiteren Requests werden bearbeitet, indem er rekursiv sich selbst aufruft. Und Sie sehen hier, der Server-Thread ruft sich auf jeden Fall selbst wieder auf. Das heißt, dieser Server-Thread terminiert nicht. Aber das darf er auch nicht, weil er ja sozusagen immer aktiv sein muss, um die Zelle zu bedienen. Jetzt könnte man, wir könnten sozusagen natürlich jetzt auch noch eine Funktion für die Zelle erfinden, die die Zelle beseitigt, ja, sozusagen wie Delete oder Close Down oder sowas. Das könnten wir machen, dann müssten wir die Menge unserer Requests um eins erhöhen. Und wenn dann ein solcher Delete-Request käme, dann würde einfach dieser Server-Thread aufhören, sich selbst aufzurufen und einfach terminieren. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wie wir hier eine Beendigung dieses Server-Threads in unsere Zelle einbauen könnten. Okay? Gut. Das war das Get. Jetzt schauen wir uns an, wie das mit dem Put ist. Also angenommen, jemand kommt daher und möchte den Wert in der Speicherzelle ändern. Das heißt, er sendet dieses Put Y. Y ist der neue Wert. Der alte Wert war X. Wie ändere ich den Zustand des Server-Threads? Naja, das mache ich einfach, indem ich Serve jetzt nicht mehr für X aufrufe, sondern für Y. Der Parameter, der aktuelle Parameter, für den Serve aufgerufen wird, der enthält den aktuellen Wert in der Speicherzelle. Okay? Und Sie sehen, dadurch kann ich diesen Wert ändern, indem ich einen Serve-Aufruf hervorrufe, der für einen anderen aktuellen Parameter gestartet wird. Jetzt können wir uns noch eines überlegen. Dieser Server-Thread läuft potenziell unendlich lange. Natürlich so lange nur, wie Sie Geduld haben und bis Ihr Rechner irgendwie in Staub zerfallen ist. Aber potenziell unendlich lange. Und es könnte natürlich sein, und hier haben wir keine Schleife, das heißt, wir müssen darauf achten, dass wenn der Thread länger und länger läuft, dass da kein Memory Leak entsteht. Ja, Sie erinnern sich, wenn Sie Rekursion einen rekursiven Aufruf machen, dann wird ein neuer Kellerrahmen angelegt und dadurch wird der Stack immer länger. Ist das hier der Fall oder ist das hier nicht der Fall? Oder warum ist das hier nicht der Fall? Warum ist es eine gute Implementierung eines Server-Threads? Ist mir zwar klar, dass es noch vor 9 Uhr ist und dadurch eine gewisse, sagen wir mal so, es schwierig ist zu denken, aber da kommt die Antwort. Weil es eine endrekursive Danke, das ist genau der Punkt. Das ist eine endrekursive der rekursive Aufruf von Serve ist endrekursiv und das heißt, der wird ausgewertet im selben Kellerrahmen. Und dadurch entsteht kein Space-Leak und die Implementierung funktioniert. Auch wenn das Ding über Stunden läuft. Okay? Gut. Wunderbar. Okay. Und das war jetzt die Implementierung der Zelle und Sie sehen, es war gar nicht so schwierig. Das heißt, dass wenn wir dieses Modul einbinden, können wir in Zukunft, wenn wir einen Thread erzeugen, oder können wir eben, bevor wir einen Thread erzeugen, irgendwie so eine Speicherzelle erzeugen, egal wie die dann intern implementiert ist, und dem Thread mitgeben. Und wir haben auch einen Zugriff auf die Speicherzelle und dann mit dem Thread über diese Speicherzelle kommunizieren. Okay? So, dann hier sehen Sie ein Beispiel, wie man das anwendet. Hier besorgen wir eine neue Speicherzelle, wir schreiben 1 rein. Und dann können wir natürlich, wir müssen nicht einen anderen Thread haben, wir können auch selbst in diese alleine, also auch wenn wir einfach ein normales Programm haben, können wir uns diese Speicherzelle beschaffen und dann in diese Speicherzelle destruktiv updaten. Also hier können wir einmal den Wert holen und ausdrucken, dann kommt dann 1 zurück, dann können wir da 2 reinschreiben und dann können wir wieder den Wert holen und dann kriegen wir hoffentlich 2 zurück. Okay? Und jetzt hier an dieser Stelle, dieser Server-Thread terminiert potenziell nicht, aber das Main terminiert, und also die Auswertung von dem Main, und deshalb terminiert das ganze Programm, auch wenn der Server-Thread nicht terminiert. Ja. Okay, jetzt das war das eine. Das andere ist so eine einzelne Speicherzelle, und hier eine Speicherzelle ist natürlich ein bisschen untertrieben, weil in dieser Speicherzelle natürlich eine beliebig große Datenstruktur drin sein kann und nicht nur einfach nur ein Int oder irgendetwas. Jetzt wollen wir uns dann eben, jetzt schauen wir an, in Java gibt es noch so andere Synchronisationssachen, die eben nicht primitive, wie zum Beispiel Logs. Und wozu brauchen wir Logs? Ich meine, wenn ich doch diesen atomaren Zugriff auf eine Speicherdatenstruktur habe, dann sollte das ja irgendwie reichen. Logs sind insofern ein bisschen allgemeiner, als sie nicht einfach nur eine Speicherzelle schützen, sondern sie können einen ganzen kritischen Abschnitt schützen. Also eine ganze Folge von Operationen, die ein Thread ausführen möchte und für die man garantieren möchte, dass währenddessen kein anderer Thread arbeitet. Also zum Beispiel kein anderer Thread auf diese, der potenziell einen Konflikt hat, arbeiten kann. Also zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie haben 2 Speicherzellen und Sie wollen den Inhalt, und das ist eine längere Operation, von der einen Speicherzelle in die andere umschichten. Das ist ein längerer Vorgang. Und das ist nicht einfach nur eine Speicherzelle, sondern es sind 2. Und dann wollen Sie vielleicht haben, dass Sie dann eben während dieser ganzen Umschichtaktion nicht gestört werden von irgendwelchen anderen Threads. Und dafür gibt es diese Logs. Und die Frage ist, wie könnten wir diese implementieren mit unseren Primitiven? Ja? Und eine Möglichkeit ist einfach, also zuerst einmal gehen wir wieder ganz genauso vor. Wir verschaffen uns erst einmal einen Überblick über die Funktionalität, die so ein Log haben soll, und dann realisieren wir diese Funktionalität. Okay, also zuerst einmal brauchen wir natürlich einen Typ dafür. Dann müssen wir ein neues Log herstellen können. Das heißt, es ist eine Funktion newLog, das aus einem Unit einen Log macht. Wir müssen ein Log acquiren können und wir müssen ein Log releasen können. Und das Acquire ist jetzt hier so gemacht, das kann eben irgendwie fehlschlagen. Ja, dann kriege ich eben irgendwie, das Acquire terminiert mit Hilfe von einem Acknowledge. Und dieses Acknowledge ist ein Wert, was immer dieser Wert sein mag, mit dem ich dann das Log wieder zurückgeben kann. Also auf diese Weise stelle ich sicher, dass ich nur dann das Log wieder freigeben kann, wenn ich es vorher acquired habe. Ja, es wäre ein schrecklicher Programmierfehler, wenn ein Thread ein Log mühsam erworben hat und dann kommt ein anderer her, der dieses Log überhaupt nicht besitzt und gibt einfach das Log wieder frei. Ja, das würde natürlich den ersten Thread, der sich angestrengt hat, das Log zu erhalten, ärgern. Ja, und wenn wir da für Konfliktfreiheit sorgen wollen, dann sollte im Prinzip nur derjenige das Log wieder freigeben können, der es auch vorher acquired hat. Und das geschieht mit Hilfe dieses, wenn Sie so wollen, Tokens, dieses Unterpfands, mit dem man dem das acquired zurückliefert. Und weil wir dann dieses Unterpfand brauchen, geben wir dafür, wir wissen nicht, was das sein muss, aber wir geben dafür gibt es eben auch einen Typ. Okay? Das war jetzt unser Wunsch, unser Traum. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diesen Traum realisieren? Okay, also wir stellen uns so vor, dass das Log ist ein, dass dieses Acquire eben ebenfalls ein Channel ist und vom Typ her ein Channel, und indem ich es irgendwie frei und ein Channel, den ich von dem Log erhalte, und das ist der sozusagen geheim, den kenne nur ich, weil ich dieses Log ausgeführt habe, und über das ich, indem ich auf diesen Channel dann das Release bedeutet, irgendeine Nachricht auf diesem ACK-Channel zu senden, und dann ist hoffentlich da ein Server-Thread, der darauf wartet, dass dieses Release geschickt wird. Ja? Also wieder, wenn ich mir vorstelle, dass das Release funktioniert, indem ich auf diesem Channel ACK einen Wert schicke, in diesem Fall natürlich so ein Unit, einfach nur Klammer auf, Klammer zu, also irgendetwas sende, indem ich mir das vorstelle, brauche ich natürlich auf der anderen Seite wieder irgendeinen Partner, der zur Verfügung steht, um mit mir zu kommunizieren. Also wieder werde ich hier einen ähnlichen Trick anwenden wie bei dieser Speicherzelle, indem ich einen Server-Thread aufsetze, dem ich Nachrichten schicke und der immer da ist, um zu antworten. Okay? Das heißt, was heißt also jetzt, wie sieht das Acquire aus für irgendeinen Log, das jemand schon mal hergestellt hat? Ich selber erzeuge dieses ACK-Ding und sende dem Log dieses Element. Ja? Das heißt, ich selber schicke dem Log einen Channel als Unterpfand nach dem Motto, hallo, das ist, wenn Sie so wollen, das ist sowas wie eine Kennung, das ist dieses Ding, was ich erzeugt habe, bitte gib mir das Log. Und anschließend, da ich selber dieses Log erzeugt habe, kann ich das, und wenn das Senden erfolgreich ist, muss mir das Log nicht nochmal irgendwas Zusätzliches zurückschicken, sondern dann weiß ich, okay, mein Acquire war erfolgreich, und dann gebe ich diesen Channel, über den ich dann das Release schicken werde, das gebe ich hier als Wert zurück. Okay? Das heißt, das ACK, das Acquire erzeugt selbst den Rückchannel, über den es das Log wieder freigeben wird. Okay, und was heißt, wie geht dann das Release? Das Release nimmt diesen Rückchannel und sendet darauf irgendwie, hallo, ich bin fertig. Und das ist einfach nur, Klammer ist ein Bit oder einfach nur ein Senden von irgendetwas, nämlich Klammer auf, Klammer zu, und wartet hier mit Hilfe dieses Syncs darauf, dass das Log das zur Kenntnis nimmt, und dann ist das Log wieder frei. Okay, dann ist jetzt die Frage, dann steckt die ganze Logik, nachdem wir wissen, was das Acquire macht, nachdem wir wissen, was das Release macht, müssen wir jetzt das Log selbst geeignet bauen, dass das Ganze zusammenpasst. Also das Erste, das heißt, natürlich wird ein Log hergestellt von dieser Funktion newLog, und dieses newLog wird auch den Server-Thread implementieren und starten, der auf dieses Acquire und das Release antwortet oder reagieren kann. Okay, also dieses newLog wird also zuerst einmal einen neuen Channel herstellen, der diese ACK-Elemente entgegennehmen kann. Und dann wird es diesen ACK-Server starten und anschließend dieses Log zurückgeben, das heißt diesen neuen Channel da, auf dem das Acquire seinen Rückchannel senden kann. Okay, nun, was macht also jetzt dieser ACK-Server hier? der ist wieder rekursiv, der Akserver ist in mutuell rekursiv mit einer zweiten Funktion, nämlich mit dem REL-Server. Das sind also zwei Funktionen, ACK-Server. Das ACK-Server ist die Funktion, die sozusagen aktiv ist, wenn den Log noch niemand acquired hat, wenn der also sozusagen frei ist. Und REL-Server ist derjenige, die Variante des Servers, die ein geschlossenes Log verwaltet und auf die Freigabe wartet. Ja, also am Anfang erwarten wir erst einmal, dass das Log versucht wird zu erhalten. Deswegen startet dieser Server rund um dieses Log mit diesem ACK, mit dieser Funktion ACK-Server. Und diese Funktion ACK-Server, die macht dann das Folgende. Jetzt mache ich mal diese ganzen Farben-Dings wieder weg. Was macht ACK-Server? ACK-Server horcht erstmal auf diesem Channel-Log, kommt da irgendwie ein ACK daher. Und wenn das daherkommt, dann wird das mit diesem Sync, kriegt man dieses ACK, das ist der Rückchannel, über den dann das Log wieder freigegeben wird. Okay, wenn dieses ACK kommt, dann habe ich das nach dem Sync in meiner Hand und dann rufe ich die Funktion REL-Server auf, die dann für das Release zuständig ist. Okay, und diese Funktion REL-Server, die hat als Argument, verfügt die über einen Rückkanal. Auf diesem Rückkanal, wenn da ein Sende-Event stattfindet, dann weiß ich, okay, das Log wird wieder frei. Und solange da kein Sende-Event stattfindet, ist das Log abgeschlossen. Das heißt, es versucht, auf diesem Rückkanal eben etwas zu empfangen, eben dieses Receive. Und wenn das Sync hier erfolgreich ist und terminiert hat, dann ist etwas gekommen, das heißt, das Log ist wieder frei und unter diesen Bedingungen kann dann dieser ACK-Server wieder aufgerufen werden mit Klammer auf, Klammer zu. Okay? Sieht man hier dieses Wechselspiel? Man hat also zwei Zustände gewissermaßen in dem Server für unser Log, nämlich einmal entweder ist es abgeschlossen oder es ist frei. Wenn es frei ist, wird ACK-Server ausgeführt und das heißt auf einen Request gewartet und das heißt auf ein ACK gewartet. Wenn ein ACK da ist, dann wartet man auf das Release und das heißt das geschieht mit Hilfe der Funktion REL-Server. Und indem man zwischen diesen beiden hin und her wechselt, wird das Log immer aufgeschlossen und wieder abgeschlossen und so weiter. Und es ist immer ein Besitzer da, weil es gibt immer nur, und der Besitzer wird gekennzeichnet durch diesen Rückkanal-ACK. Okay? Gibt es dazu eine Frage? Ja, das habe ich, was hier steht, habe ich Ihnen jetzt mit vielen Worten wortreich erklärt. Und jetzt können wir natürlich sofort, wenn wir Logs haben, dann unsere Lieblingsbeschäftigung ist natürlich dann einen Deadlock zu implementieren. Und das können wir natürlich jetzt irgendwie gut machen, indem wir nämlich jetzt zwei Logs uns besorgen. Hier, zwei Logs. Und dann erzeugen wir dann haben wir hier so zwei Threads, T1 und T2, die wir erzeugen, die kriegen als Parameter ein Paar, und zwar ein Paar eben diese Logs, L1 und L2, kriegen die als Parameter mit, wobei die in umgekehrter Reihenfolge kriegen. Und der eine kriegt also L1, L2, der andere kriegt L2, L1. Und dann diese Thread-Funktion, die da aufgerufen wird, die wird halt immer versuchen, erst einmal diesen Thread, dieses Log zu acquiren und dann dieses Log zu acquiren. Und warum gibt es dann einen Deadlock? Was ist ein Deadlock? Ein Deadlock ist ein, manchmal sagen die Leute auch, ein Circular Wait. Das heißt, man hat mehrere Threads und jeder wartet immer auf irgendetwas, was der andere tun soll, und dadurch kann keiner voranschreiten. Und wie sieht das hier aus? Naja, es könnte die Situation eintreten, dass der erste Thread das Log 1 acquired und der zweite Thread das Log 2. Beide Threads haben das, deshalb ein Log. Und dann im nächsten Schritt will der eine Thread genau das Log von dem anderen haben und der andere das Log von dem einen. Und da beide irgendwie das Log, was sie bereits haben, nicht freigeben, warten sie jeweils auf den anderen und keiner kann irgendeinen Schritt tun. Und das nennt man dann einen Deadlock. Ja? Schauen wir uns mal an, wie diese Implementierung von dieser Funktion th, wenn die aufgerufen wird für zwei Logs, was die macht. Die macht das Folgende, die versucht erstmal das eine Log zu acquiren. Dann wartet sie so ein bisschen, damit das Ganze nicht so blitzschnell geht. Und dann versucht sie das andere zu acquiren. Und dann tut sie in der Reihenfolge, in der sie acquired hat, in der umgekehrten Reihenfolge sie wieder freizugeben. Ja? Und solange es nur einen Thread von dieser Sorte gibt, ist alles in Ordnung. Wenn sie aber zweimal diesen Thread starten, mit umgekehrter Reihenfolge, dann gibt es ein Problem. Das heißt hier, vielleicht noch dazu noch eine Bemerkung, diese Funktion Delay, ich weiß nicht, ob ich die erklärt hatte, das ist eine Funktion, die man in einer, die die Thread Library zur Verfügung stellt, ich glaube, ich hatte das möglicherweise doch gesagt das letzte Mal, die entspricht auf irgendeine Art und Weise dem Sleep in Java. Das heißt, die Zahl dahinter gibt aber nicht die Millisekunden an, ich glaube, die gibt die Sekunden an und als Gleitkommazahl, und Delay 1 heißt dann halt 1.0, heißt dann, dass eine Sekunde lang nichts getan wird und dann geht erst die Berechnung weiter. Jetzt sozusagen für die Experten, angenommen, dieser zweite Thread, T2, ist genauso wie der erste Thread und da steht nämlich hier L1 und da L2. Wird das terminieren oder wird das nicht terminieren? Ist ein Deadlock möglich oder ist kein Deadlock möglich? Aha, vielleicht der Linke, ja genau. Bei Zweien ist es ja immer schwer, wer gemeint ist, wenn die ungefähr in derselben Richtung sitzen. Vielleicht Sie als Linker, von mir aus gesehen. Wie bitte? Okay, ja, Sie haben völlig recht, es ist kein Deadlock möglich. Und da ist ein generelles Prinzip dahinter. Wenn Sie eine Ordnung auf den Logs haben und Sie die und alle Threads sich daran halten, dass Sie, wenn Sie mehrere Logs acquiren wollen, dass Sie das in derselben Reihenfolge tun, dann ist kein Deadlock möglich. Weil nämlich alle werden zuerst einmal mit dem ersten Deadlock anfangen und dann, wenn sie, wenn der eine das halt schon hat, dann warten sie sozusagen und es sind der zweite sozusagen hat keine Logs in seinem Besitz, auf die der andere warten könnte. Das heißt, einer ist immer der zu spät kommt, der spätere muss einfach immer warten und der frühere kann einfach voranschreiten. Und auf diese Art und Weise ist zumindest der Deadlock ausgeschlossen. Also deswegen würde in diesem Falle hier kein Deadlock funktionieren vorliegen, wenn wir hier L1, L2 schreiben anstelle von L2, L1. Okay. Gibt's hier, im Prinzip ist das jetzt, sieht da ein bisschen nüchtern aus, was hier steht. Wenn Sie so wollen, ist das die Minimalform eines Problems, was Sie vielleicht auch schon mehrmals Ihnen begegnet ist, nämlich die nierenden Philosophen. T1 und T2 sind zwei Philosophen und L1 und L2 sind die beiden Gabeln und die sitzen sich gegenüber und dann würde eben genau dieses Ding hier passieren. und also auch bei zwei dinierenden Philosophen, zumindest wenn sie mit zwei Gabeln essen, könnte, und zwar es insgesamt nur zwei Gabeln gibt, könnte es genau dieses Problem geben, dass sie beide verhungern. Okay? Gibt es hier eine Frage zu diesen dinierenden Threads? Okay, also wir haben gesehen, Logs können wir herstellen und damit im Prinzip dann, hier in diesem Programm, sehen Sie jetzt hier, wir haben jetzt, das sieht jetzt schon vielleicht eher so aus, wie wir das von, es sieht eigentlich noch mehr so aus, wie wir das vielleicht von anderen Programmiersprachen hier kennen. Wir können Thread Create kennen wir, das gibt es mehr oder weniger in jeder Multithreading, in jeder Sprache mit Multithreading, aber eben können wir eben auch einfach uns neue Logs und produzieren und mit Acquire und Release unsere kritischen Abschnitte implementieren, und das heißt, das ist irgendwie schon genauso vom Look and Feel wie sonst auch, allerdings dann natürlich mit denselben Problemen, nämlich, dass die es bei Nebenläufigkeit immer gibt, dass diese Programme nicht ganz so leicht zu durchschauen sind, weil wir eben in mehreren Threads denken müssen, und die zeitlichen Abläufe von zwei verschiedenen Threads, die können, da gibt es Variationsmöglichkeiten, und in manchen Läufen geht alles gut und in anderen passieren schreckliche Sachen, wie hier ein Deadlock. Dann, was die Welt ebenfalls gerne benutzt, um mehrere Threads zu synchronisieren, sind Semaphore. Und Semaphore sind irgendwie, stellen Sie sich das so vor, der Semaphore hat irgendwie so einen Anfangswert, sagen wir mal 20, und das sind die Ressourcen, die da sind. Und dann können mehrere Threads mit diesen Ressourcen arbeiten, so lange, bis halt diese 20 vergeben sind. Und jedes Mal, wenn eine Ressource vergeben wird, dann zählt der Semaphore um eins runter. Und irgendwann mal ist halt keine Ressource mehr da, dann geht der Semaphore-Wert irgendwie ins Negative. Und das heißt, dass ein weiterer Thread, der dann daherkommt und arbeiten möchte, muss leider warten. Nämlich muss so lange warten, bis wieder die genügend Ressourcen da sind, freigegeben wurden, und dann kann der weiterrechnen. Ja, das ist die Idee eines Semaphores. Und ein Semaphore unterstützt deshalb diese Operationen. Es gibt erst einmal sowas wie einen Typ Sema. Dann kann ich natürlich einen Semaphore herstellen. Und hier sehen Sie, der wird hergestellt aus einem Int. Das heißt, das ist der Anfangswert. Das gibt uns an, wie viele Ressourcen prinzipiell da sind. Und dann gibt es ein Up und ein Down. Also ursprünglich ist das Konzept eines Semaphores von irgendeinem Niederländer erfunden worden, und der hat dann, ich glaube, die Operationen klassischerweise heißen, ich glaube, P und V. Ich kann leider nie genau auseinanderhalten, was die meinen. Das liegt daran, dass ich so schlecht Holländisch spreche. Und das eine heißt aber Up und das andere heißt Down. Und Up heißt, es gibt irgendwie es wird eine Ressource freigegeben. Und Down heißt, ich nehme eine Ressource, das heißt, der Level, der zur Verfügung steht, geht um eins runter. Ja? Und diese Funktionen Up und Down ändern diesen Semaphore, und wenn eben der Wert des Semaphores kleiner ist, also auf unter Null sinkt, dann kriege ich eben, dann muss ich warten. Das ist die Idee. Okay, und natürlich stellen wir uns der Trick, den wir hier anwenden, ist genauso, also ist im Prinzip, deswegen ist es dieselbe Idee in unterschiedlicher Gestalt. Der Semaphore muss auf Up- und Down-Operationen immer reagieren können. Das heißt, wir werden wieder irgendwie sowas wie ein Server-Thread haben, und dieser Server-Thread, der muss verwalten auf irgendeine Art und Weise die Anzahl der Ressourcen. Das heißt, der muss einen Parameter haben, der die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ressourcen enthält, beziehungsweise, wenn er negativ ist, die Länge der wartenden Threads. beziehungsweise die, und dann die, also die Länge der Wartenden, also nicht nur die Länge, sondern hier habe ich das, ist das sogar so gemacht, dass er die Queue der wartenden Threads enthält und auf diese Art und Weise die auch in derselben Reihenfolge wieder zum Leben erwecken kann, wie sie sich um eine Ressource bemüht haben. Ja, das würde vielleicht auch noch ein nützlicher Effekt sein. Okay, also wie realisieren wir das? Also mit unserem, zuerst einmal ein Typ, der Typ eines Semaphors. Was ist das? Na, also es ist zuerst einmal wieder ein Channel und dieser Channel enthält, über den werden selbst wieder Channels gesendet oder nichts. Und dann mache ich das einfach so, indem ich anstelle, dass ich irgendwie einen Spezialtyp erzeuge, tue ich einfach so einen Option Channels auf diesen Channel schicken. Was macht dann die Up-Operation? Naja, die Up-Operation muss dem Semaphor irgendwie die Mitteilung senden. Bitte gib eine, ich bin fertig. Bitte gib eine, ich gebe eine Ressource frei, erhöhe deinen Zähler um 1. Das ist sozusagen nur irgendwie wie ein Hallo, da muss ich keine Daten schicken. Deswegen schicke ich da eben nichts Besonderes und das heißt in diesem Fall das None. Ja? Da bin ich jetzt froh, dass ich hier einen Option-Channel irgendwie auf dem Semaphor schicken kann. Ich sende also ein None und dann gibt es hier eben einen Sync. Das heißt, der Server-Thread, der zu dem Semaphor gehört, der nimmt diese Nachricht zur Kenntnis und wird entsprechend reagieren. Okay, was heißt jetzt Down? Down ist, da möchte ich was haben. Ja, da möchte ich die Ressource haben. Und beziehungsweise, wenn ich, da möchte ich etwas haben, beziehungsweise dann, wenn ich nichts kriege, dann muss ich irgendwie in einer Schlange verwaltet werden, um dann in der richtigen Reihenfolge zu irgendeinem Zeitpunkt dann die Ressource zu kriegen und los weiter rechnen zu können. Das heißt, an dieser Stelle erzeuge ich mir ein Rückchannel, das ist wieder so ein Ack, und sende auf dem Semaphor auf diesem Sema-Kanal mein Ack, und damit das eben typmäßig zusammenpasst, sende ich nicht das Ack selber, sondern es soll ja irgendetwas von diesem Typ Unit Channel Option sein, das heißt, ich sende SumAck. Okay, und ich synchronisiere, damit diese Message angekommen ist. Okay, jetzt weiß ich, bei diesem Down weiß ich natürlich nicht, ob ich erfolgreich bin, ob ich sozusagen die Ressource kriege und weitermachen kann. Deswegen muss ich als nächstes auf eine Rückantwort, auf ein Acknowledge warten von dem vom Semaphor. Und das heißt, auf diesem Akt, das ist ein Kanal und da hoffe ich, dass jemand mir ein Unit schickt und wenn da etwas ankommt, dann weiß ich, aha, ich darf. Deswegen synchronisiere ich jetzt auf ein Receive auf diesem Kanal, auf diesem Rückkanal-Akt. Okay? Das war jetzt diese Down-Operation und jetzt das eigentlich Spannende ist natürlich, wie ich einen neuen Semaphor anlege und was der Server-Thread macht, um die Anfragen auf Up und Down richtig zu verwalten. Also, wenn ich irgendwie so ein New mache, einen neuen Semaphor anlege mit der Größe N, was mache ich da? Naja, als erstes mal erzeuge ich mir einen Kanal, über den die Kommunikation mit meinen Klienten stattfindet. Ja, dieses SEMA ist jetzt ein Kanal, über die kriege ich diese Requests, diese Up- und Down-Requests. Und dann erzeuge ich diesen Server-Thread. Dieser Server-Thread, der heißt der wird implementiert mit Hilfe dieser Funktion Surf. Und dessen Zustand ist der hat als Parameter, als akkumulierenden Parameter oder sozusagen einen, der immer weitergereicht wird, den Zustand des Semaphors. Und das ist in diesem Fall ein Paar, nämlich das Paar N, Komma, und dann als zweites Argument Schlange der wartenden Threads. Beziehungsweise nicht der wartenden Threads selber, sondern der Rückkanäle der wartenden Threads. Das heißt, da gebe ich einfach eine neue Queue hin und diese New Queue, das ist, wie eine Queue implementiert wird, das hatten wir uns das mal angeschaut. Das war diese Geschichte mit diesen Paaren von Listen. Damit können wir dieses End-Queue und D-Queue machen. Ich benutze hier keine Liste, sondern eben eine Queue, damit der zuerst anfragende Thread zuerst beantwortet, bedacht wird und der letzte, der kommt, eben auch am längsten warten muss. Okay, und nachdem ich also diesen Server-Thread erzeugt habe und ihn gestartet habe, liefere ich den Kanal zurück, mit dem man mit dem Server-Thread kommunizieren kann. Und dann ist die Sache fertig. Ja, das heißt, das A und O besteht jetzt darin, zu schauen, wie ist dieser Server-Thread implementiert, und das ist dieses kleine grüne Programm. Okay, so was passiert hier? Also der Server-Thread, der lauscht an dem Kanal, über den Up- und Down-Requests geschickt werden. Das heißt, der versucht, hier eine Botschaft entgegenzunehmen, die über SEMA gesendet wird. Und macht hier ein Sync und dann kommt da irgendetwas zurück. Entweder es kommt ein NAN zurück oder es kommt ein SAM mit einem ACK-Channel. Also mit diesem Channel, der vorher ACK genannt wurde. Okay, wenn dieses NAN kommt auf diesem Channel, was hieß das? Das hieß, dass eine Ressource freigegeben wird. Okay, was mache ich dann? Da gibt es zwei Situationen. Entweder jemand wartet oder niemand wartet. Wenn jemand wartet, dann kriegt er sein Go und darf weitermachen. Wenn niemand wartet, erhöhe ich meinen Zähler um 1. Das ist die Idee. Okay, also ich frage danach, ich mache ein DQ auf diese Schlange Q. Wenn das DQ nichts zurückliefert, weil die Schlange leer war, wenn die also nichts zurückliefert und die Schlange also die gleiche blieb, dann erhöhe ich die Anzahl der freien Ressourcen um 1 und bei derselben Schlange, und dann rufe ich das Surf selbst wieder erneut auf und bin damit bereit für zur Bearbeitung weiterer Requests. Okay, dann schauen wir uns jetzt den Fall an, der andersrum ist. Wenn dieses DQ auf die Schlange nichts zurücklieferte, weil die Schlange leer war, sondern wenn was in der Schlange war, liefert dieses DQ mir ein neues, das erste Element zurück in Form von diesem SAM-ACK. Dieses ACK ist das erste Element in der Queue und die Queue, dieses Queue hier ist dann sozusagen die neue Queue, die dann übrig bleibt, wenn ich das erste weggenommen habe. Und dieses ACK hier, das war dieser Rückkanal, auf dem der traurige Thread, der eben ein Down gemacht hat, eben wartete, dass er sein Go kriegt für die Fortsetzung seiner Rechnung. Und das heißt, dem sage ich jetzt, hallo, alles wird gut, du darfst gehen. Das heißt, ich sende eine Nachricht auf diesem Kanal ACK, und mit diesem Sync stelle ich sicher, dass die Nachricht auch ankommt. Nachdem das geschehen ist, ist dieser Thread benachrichtigt, der rechnet weiter und ich bin bereit zur Bearbeitung des nächsten Requests. Das heißt, ich rufe Surf auf mit derselben Anzahl von Ressourcen, N und Q. Ja, es wurde zwar die Anzahl der Ressourcen um eins erhöht, aber dieser Wert, der da daherkam, der wurde ja gleich weitergereicht an den Thread, der gestartet, der hier benachrichtigt wurde. Okay? Gut. Das war jetzt die Situation. Jetzt haben wir diesen Fall hier abgeschlossen. Die Bearbeitung, wenn eine Ressource freigegeben wird. Jetzt müssen wir sozusagen nur noch betrachten den Fall, wo nicht eine Ressource freigegeben wird, sondern wo eine Ressource angefragt wird. Das heißt, dann wurde auf dem Kanal SEMA ja ein SAM mit irgendeinem Kanal ACK geschickt. Das ist diese Situation. Und dann mache ich das Folgende. Falls eine Ressource da ist, falls also N größer als 0 ist, dann sende ich sofort, ja, ist klar, du darfst loslaufen und ändere meinen eigenen Zustand auf, ich dekrementiere den Zähler um 1, das heißt, ich rufe Surf auf mit N-1 und Q und bin dann wieder für alle Schandtaten als Server-Thread bereit. Okay? Jetzt könnte es aber sein, das ist der eine Fall, der letzte Fall, der jetzt noch übrig bleibt, ist, ich bin jetzt hier in diesem Falle hier, N ist nicht größer als 0, das heißt, es gibt keine Ressourcen, die zu verschenken, die zu vergeben sind, und dann kann dieser Thread, der angefragt hat, nicht ein Acknowledge, sein Go kriegen, und deswegen wird dieser Rückkanal ACK, wird in diese Schlange eingehängt und der Server rekursiv wieder aufgerufen. Ja, und das N hat sich auch nicht geändert, weil ich habe ja keine neue Ressource dazu bekommen, ich habe aber auch keine vergeben und nichts. Ich könnte, also hier geht diese, auf diese Weise sinkt dieser, wenn der SEMA vor, ich könnte hier natürlich auch eine 0 hinschreiben, das wäre die Alternative, oder, ja, ich könnte hier natürlich auch eine 0 hinschreiben, weil nichts zur Verfügung ist, steht, aber ich lasse einfach den Zähler hier einfach unverändert. Und sieht man natürlich, dass man hier gleich auch eine blöde Initialisierung von diesem SEMA vormachen kann, indem man nämlich, das geht wahrscheinlich auch, man könnte auch diesen SEMA vor mit einer negativen Zahl starten, dann würden sozusagen erst eine Reihe von Up-Operationen erforderlich sein, um Ressourcen sozusagen zu produzieren, und erst wenn dann da hinreichend viel produziert wurde, dass der Zähler auf größer als 0 ist, dann können von dann an wieder andere ein Down machen. Insofern geht das auch. Also in dieser Schlange, die wir hier die der Server-Thread verwaltet, haben wir hier nicht die Thread-ID selber verwaltet, sondern wir haben einfach diese Rückantwortkanäle verwaltet, und weil die Threads, die hier warten, an diesen Rückantwortkanälen eben lauschen, sind die alle blockiert, solange bis sie an der Reihe sind und aufgeweckt werden. Und weil das hier kein Busy Waiting ist, ist das sozusagen, wenn ich dieses Sync ist, da kommt natürlich darauf an, wie dieses Sync implementiert ist, aber wenn dieses Sync anständig implementiert ist, ist ein Thread, der da an so einem Sync sitzt, der wird einfach vom Betriebssystem oder dem Laufzeitsystem einfach in eine Datenstruktur gestopft und macht gar nichts. Und erst wenn ein Event eintritt, dann wird geschaut, wer ist, oder so ein Sende-Event zur Verfügung steht, wird geschaut, gibt es einen Thread, der möglicherweise auf diesen Send-Event die ganze Zeit wartet, und dann werden die zusammengeführt per Rendezvous, und dann wird der Thread, der da gewartet hat, aufgeweckt und wieder und darf wieder laufen. Also insofern ist das hier eine vernünftige Implementierung. Gibt es hier eine Frage zu diesen Semaphoren? Okay, das ist das eine. Also damit haben wir eigentlich schon doch ein mit verhältnismäßig geringem Aufwand ein erstaunlich reichhaltiges Repertoire an Nebenläufigkeitsprimitiven uns bereitgestellt. Wobei interessant war vielleicht, also es gab, um das noch einmal zu sagen oder noch einmal zu betonen, da waren zwei Punkte, waren irgendwie nützlich. Das erste war die Idee von diesen Server-Threads. So diese neuen Objekte wie Speicherzelle, Log, Semaphor wurden jeder bewacht von einem eigenen Thread, der zu nichts anderem da war, als auf die mit den Klienten, den anderen Threads zu kommunizieren. Ja, das war sozusagen unsere eine von den Hauptideen hier. Und ein anderes Phänomen war auch irgendwie interessant, dass wir über diese Kanäle selbst wieder Kanäle senden konnten. Das war nützlich. Das war nützlich bei dem Log zum Beispiel, weil wir da irgendwie indem derjenige, der ein Log haben wollte, der hat einen Channel erzeugt, gewissermaßen als eindeutigen Identifikator von sich selbst, damit eben das Log ihm gehört und nicht jemand anderen und damit nur er es wieder freigeben kann. Ja, das war ein nützliches Phänomen, was wir auch eingesetzt hatten bei den Semaphoren. Bei der Speicherzelle war das so, dass wir den Rückkanal als auf irgendeine Art und Weise über den ich, wenn ich ein Get gemacht habe, habe ich ebenfalls einen in meinem Get-Request einen Rückkanal geschickt, und das war insofern nützlich, weil auf diese Art und Weise der Server wusste, an wen er denn jetzt den Wert zu schicken hat. Okay, jetzt wollen wir hier noch etwas anderes. Unser Repertoire an Möglichkeiten ein bisschen noch erweitern. Und zwar kann es durchaus sein, dass wir mit wir haben zwei Kanäle, einen Kanal, um mit dem einen Thread zu kommunizieren, einen anderen Kanal, um mit einem anderen Thread zu kommunizieren. Dieses Rendezvous-Konzept der Kommunikation ist aber ein bisschen starr, ja, weil wir müssen sozusagen vorher wissen, auf welchem Kanal kommt die Nachricht an. Und wir können sozusagen nicht sozusagen an zwei Kanälen gleichzeitig lauschen und dann, um festzustellen, wo kommt er denn zuerst an, und damit machen wir weiter. Ja, wenn ich mich entschlossen habe, bei dem Linken zuerst zu lauschen, dann muss ich das tun, auch wenn an dem Rechten schon jemand versucht, mir eine Nachricht zu schicken. Ich bin nicht bereit und in der Lage, dort einen Wert entgegenzunehmen. Und das ist natürlich irgendwie doof. Also stellen wir ein simples Beispiel, wo man so etwas haben könnte, ist hier, wo dieses Phänomen auftritt, ist hier bei dieser Add-Funktion. Die hat, da habe ich drei Channels, und die soll das Folgende machen. Die soll eben zwei Integers aus zwei Eingabekanälen lesen und die Summe auf dem dritten senden. Also das heißt, diese Funktion soll das Folgende machen. Zuerst einmal implementiere ich mal hier mal eine Hilfsfunktion, diese Forever-Funktion. Die hat zwei Argumente, ein F und ein Init. Und dann erzeugt die einen nicht terminierenden Thread, der dieses mit Hilfe hier einen nicht terminierenden einen Thread, der eine Funktion Loop ausführt auf dem Anfangswert init. Und was macht jetzt dieses Loop mit dieser Funktion Loop, wenn sie für irgendein Argument aufgerufen wird? Naja, die wendet f auf dieses x an und dann ruft sie sich selbst wieder auf. Ja? Das macht dieses Loop, das heißt forever f, das heißt f wird immer wieder auf dieses init angewendet, immer wieder. Und natürlich, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir diese Additionsfunktion implementieren können, die mit diesen drei Kanälen hantiert. Naja, die hat erst, das heißt, das ist dieses Add 1, das ist der erste Versuch für so eine Funktion. Die kriegt also in 1, in 2 sind die beiden Input-Kanäle, über die Zahlen kommen. Und out ist jetzt, soll die Summe geschickt werden. Und dann die Funktion, die hier auf immer wieder ausgeführt werden soll, ist diejenige, die nimmt ein Unit, also es gibt keinen internen Zustand. Und dann macht sie das Folgende, sie muss natürlich erstmal bei dem in 1 lesen, dann versucht sie bei dem in 2 zu lesen und mit Sync kriegt sie dann die Werte von diesen beiden Kanälen, addiert sie und dann sendet sie das Ganze auf dem Kanal out. Ja? Und diese Funktion die hat den Typ forever. Moment, jetzt mache ich mal hier alles weg. So, hier diese Funktion hier, die hier anfängt und hier aufhört, die hat den Typ Unit nach Unit und die wird wiederholt immer wieder von einem Thread auf ihr Argument, nämlich auf diese leere Liste auf dieses leere Tupel angewendet und damit wird immer wieder bei den beiden In-Kanälen auf Eingaben gewartet. Wenn die da sind, werden die addiert und dann auf der Ausgabe gesendet und dann wird die Funktion von selbst erneut wieder aufgerufen. Das heißt, hier der begrenzende Faktor, wieso dieses Ding nicht beliebig schnell irgendwie immer nur von Unit nach Unit abbildet. Der begrenzende Faktor ist hier natürlich die Geschwindigkeit, mit der auf dem Input die Argumente kommen und auf dem Output das Ergebnis abgeholt wird. Okay, das war das generelle Prinzip von dieser Funktion Add 1. Aber was ist jetzt hier das Problem? Das Problem ist, dass ich natürlich hier genau vorschreiben muss, in welcher Reihenfolge die Werte daherkommen. Also ich lausche immer zuerst bei dem ersten und dann bei dem zweiten Kanal und ich kann nicht, wenn bei dem zweiten zuerst das Ergebnis anliegt, kann ich nicht das Ergebnis da schon mal abholen und den Thread, der mir das erzeugt hat, auf diese Art und Weise entlassen in seine Berechnung. Das heißt, der Thread, der den zweiten Wert liefert, muss immer warten, bis der erste Thread seinen Wert geliefert hat und der entgegengenommen wurde. Und das ist irgendwie natürlich blöd. Und die Frage ist, könnte man nicht das so machen, dass irgendwie dass ich den ersten Wert entgegennehme, sobald er kommt. Ja? Okay, das heißt, man könnte vielleicht irgendwie so etwas tun. Und das ist jetzt die Implementierung, die neue Implementierung, mit Hilfe von zusätzlicher Funktionalität, die uns Bibliothek, ich glaube, das ist die Bibliothek Event hier in diesem Falle, uns zur Verfügung stellt. Und das ist einmal dieses Select und dann dieses Wrap. Okay, und das müssen wir, also was passiert, versuchen wir erstmal syntaktisch zu verstehen oder zu erkennen, was hier steht und danach versuchen wir zu verstehen, was diese komischen syntaktischen Dinger da bedeuten. Was hier immer und immer wieder in diesem Loop, in diesem erzeugten Server-Thread, wenn Sie so wollen, ausgeführt wird, ist diese Funktion, die macht das Folgende. Die hat hier eine Liste, und in dieser Liste gibt es innen drin ein Receive auf dem einen Kanal, jetzt mache ich mal doch wieder von den Farben wieder ein bisschen auf etwas harmlosere, und ein Receive auf dem anderen Kanal. Diese Receives liefern natürlich ein Event zurück. Ich habe hier also zwei Events, die möglicherweise vorhanden eintreten, und diese Events werden mit Hilfe von so einer Funktion wrap eingewickelt, also diese Events werden an diese Funktion wrap übergeben. Und das zweite Argument von dieser Funktion wrap ist eine Funktion, die sozusagen uns sagt, was getan werden muss, wenn dieses Event eintritt. Ja, das heißt, was mit dem Wert getan werden muss, der von diesem in diesem Event enthalten ist. Ja. Also sozusagen für den Fall der Fälle, dass dieses Event eintritt, wird hier gesagt, was ich dann mache. Ja, das ist das eine Grüne. Und hier habe ich eine genau solche Funktion, die mir sagt, was ich machen soll, wenn das andere Event zuerst eintritt. Okay, und jetzt natürlich habe ich zwei Events. Und tendenziell gesehen, eines von diesen beiden Events tritt zuerst ein. Und dann gibt es außerhalb dieser Liste von diesen eingepackten Events, gibt es ein Select. Und dieses Select, das entspricht, wenn Sie so wollen, das ist so etwas wie eine Verallgemeinerung von unserem Sync. Nur dieses Sync nahm ein Event und dieses Select nimmt eine Liste von Events. Und das nimmt dann das erste, was da von diesen möglichen Events in der Liste, welches eintritt, und liefert den Wert dieses einen Events zurück. Okay, also noch einmal, Initiieren von Input- und Output-Operationen erzeugt Events. Und erst durch weitere, durch Operationen wie dieses Sync, tritt dieses Event dann auch tatsächlich ein. Dieses Wrap, was macht das? Dieses Wrap hat als erstes Argument ein Event und als zweites eine Funktion, die mir sozusagen sagt, was ich mit dem Wert, wenn er denn von diesem Event tun könnte, wenn es eingetreten ist. Und das liefert natürlich dann einen Strich B zurück. Das heißt, diese Funktion liefert einen Strich B zurück. Das insgesamt habe ich durch dieses Einwickeln dieses Events in diese Wrapper-Funktion, habe ich ein neues Event erzeugt. Oder habe ich sozusagen das eine Event in ein anderes Event transformiert. Vorher war es ein Strich A-Event, nachher ist es ein Strich B-Event. Wobei Strich B der Rückgabetyp dieser Umwickelfunktion ist. Okay? Ja, und das habe ich hier natürlich auch benutzt, indem ich hier wenn dieser Fall eintritt, dann nehme ich den Wert und führe dann dieses hier aus und dieses Ausgeführte liefert mir ein paar A, B zurück und hier, wenn dieser andere Event eintreten sollte, wo ist jetzt hier mein Löschen? Hier, wenn dieser Event eintreten sollte, sofern er sich highlighten lässt, dann habe ich auch schon einen Wert, nämlich hier diese, liefert es meinetwegen diesen Wert B zurück, das ist hier dann die zweite Komponente und ich mache dann diese Aktion. Und insgesamt erhalte ich auch wieder ein paar. Okay. Also damit haben wir jetzt diese Funktion wrap noch einmal etwas näher angeschaut. Dieses wrap transformiert Events von einer Sorte in eine andere Sorte, indem man festlegt, was man machen soll, wenn das Event eintritt. Ja, und dann, wenn ich, und dann gibt es diese Funktion select. Das war das hier. Das nimmt jetzt eine Liste von Events und die müssen natürlich alle den gleichen Typ haben. Ja, die müssen alle den gleichen Typ haben und dann das Select wartet darauf, dass eines von diesen Events eintritt und das erste, typischerweise das erste von diesen Events, das eintritt, das wird genommen und dessen Wert zurückgeliefert. Und wenn das eben so ein eingewickeltes Event war und das innere Receive sozusagen stattfand, dann findet das statt, dann wird die Einwickelung ausgeführt und das Ergebnis der Einwickelung wird dann zurückgeliefert. Ja? Und dieses Select könnte man jetzt anstelle von diesem Select, vielleicht will man sozusagen, dieses Select ist eigentlich die Komposition von zwei Funktionen, nämlich erst ein Choose und dann ein Sync. Also wir können auch auf eine Liste von Events erst einmal nur diese Operation Choose anwenden. Das Choose macht aus einer Liste von Events ein Event, nämlich es wählt eins aus. Eigentlich könnten wir sagen, nicht deterministisch wählt es irgendeins aus. Wir können auch sagen, operationell wird es dasjenige Element, dasjenige Event sein, was zuerst eintritt. Und dann dieses Sync, was dann danach geschaltet wird, das sorgt dafür, dass dieses Event, was ausgewählt wurde, auch eintritt. Und dann ist es das Select. Okay, also jetzt können wir noch mal uns anschauen, was bei dieser Funktion hier. Jetzt können wir diese Funktion hier noch besser verstehen. Ja, also was hier beliebig oft ausgeführt wird, ist das Folgende: Ich konstruiere ein Paar zuerst einmal. Ich konstruiere ein Paar und dieses Paar wird ermittelt mit Hilfe von diesem Select auf eine Liste von zwei Events. Im Kern sind das hier zwei Receive-Events, jeweils Receive auf dem einen Kanal oder Receive auf dem anderen Kanal, die eingewickelt wurden. Naja, wenn das linke auf dem linken Kanal zuerst etwas kommt, dann horche ich als nächstes auf dem rechten Kanal, mache hier ein Sync und kriege damit das zweite Argument für meine Addition. Und genauso, dass die Funktion, die das Empfangen auf dem zweiten Kanal einwickelt, sieht so aus. Ich nehme den Wert, der auf diesem zweiten Kanal gekommen wird. Das ist die zweite Komponente von meinem Ergebnis. Und die erste Komponente berechne ich, indem ich auf dem ersten Kanal lausche und dann warte, bis das Ergebnis da auch noch eingetreten ist, mit Hilfe von diesem Sync. Und wenn das Ergebnis da ist, habe ich da auch ein Paar. Das heißt, die Rückgabetypen, diese beiden Events stellen, liefern, sind deshalb vom gleichen Typ, nämlich int Stern int Event. Und damit ist es wohl getypt, dass ich die gemeinsam in eine Liste packe und ich kann mit einem Select eines von diesen beiden Ereignissen eintreten lassen und kriege dann ein Paar. Okay? Kann man das verstehen? So, dann versuchen wir das nochmal an einem weiteren Beispiel auszuprobieren. Hier ist das ein Copy. Wir haben einen Kanal und möchten den Wert von einem Kanal auf zwei Ausgabekanäle kopieren. Wie würden wir das tun? Wieder erzeugen wir uns da einen Server-Thread mit Hilfe von diesem Forever. Und dieses Forever, was macht das? Das muss natürlich jetzt erst einmal einen Wert haben, den es auf zwei Kanäle kopieren kann. Das ist dieser Kanal, dieser Wert, der dann kopiert wird, der wird aus diesem In-Kanal ausgelesen. Das geschieht hier in diesem gelben Ding. Und dann wollen wir das auf beide Ausgabekanäle, auf beiden Ausgabekanälen schicken. Natürlich müssen wir, weil wir es auf beiden schicken wollen, sind wir davon abhängig, dass auf beiden Kanälen ein anderer Thread vorhanden ist, der, dass den Wert auch entgegennimmt. Und wir wollen jetzt sozusagen das so machen, dass wir eben auf dem Kanal, der schneller ist, eben zuerst das schicken und auf dem, der nicht so schnell ist, eben es dann schicken. Und das heißt, wir machen hier wieder so ein Select und zwischen zwei Sendereignissen, zwischen zwei Events, dass die Basisereignisse sind diejenigen, das Senden auf dem einen oder das Senden auf dem anderen Ausgabekanal. Und wenn das auf dem einen zuerst war, dann senden wir auf dem anderen hinterher, beziehungsweise wenn das andere zuerst war, dann senden wir auf dem einen hinterher. Und das zweite Senden geschieht hier, da sorgen wir dafür, dass dieses Senden tatsächlich ausgeführt wurde mit Hilfe von diesem Sync. Und dass es bei dem ersten, auf dem ersten Kanal auch erfolgreich ist, dafür dient das Select. Okay? Okay, also dann könnte als ein zweites Beispiel können wir uns noch einmal eine Zelle, die eine andere Implementierung von einer Zelle uns anschauen. Jetzt hatten wir das ja so gemacht, dass alle Requests über einen Kanal geschickt würden. Wir können aber auch sagen, okay, dass wir alle Requests für Get oder Put, dass es auf einem Kanal geschickt wird, empfinden wir als komisch. Wir wollen vielleicht zwei Kanäle haben. Und das eine für das Senden und das andere für das Put, also für die Werte, die reingeschrieben werden, und das andere für die Werte, die rausgelesen werden. Ja, also sozusagen Read und Write. Und dann ist natürlich der Server-Thread, weiß natürlich da nie, kommt jetzt auf dem einen Kanal ein Modifizierungswert gibt es jemand anders, der den aktuellen Wert auf dem anderen Kanal entgegennimmt? Also ich muss sozusagen ein Send und ein Receive gleichzeitig irgendwie verwalten können. Ja, also das heißt, das Get würde dann, wenn ich eine Zelle implementiere durch so ein paar von Kanälen, dann würde das Get auf dem Get-Kanal den Wert abholen und das Put würde auf dem Put-Kanal einen Wert senden. Und das heißt, das Get und das Put sind dann ganz offensichtlich ganz einfache Realisierungen, keine Kanäle und Rückkanäle, die hin und her geschickt werden, einfach so. Und das Einzige, was natürlich jetzt ein bisschen komplizierter ist, ist, was der Server-Thread machen muss, weil der muss zwei konkurrierende Events verwalten können, nämlich auf das auf dem einen eben ein Send und ein Receive parallel. Also schauen wir uns kurz an, was da bei der Implementierung dieser Funktion newCell passiert. newCell legt also jetzt diese beiden den Get und den Put-Kanal an und liefert die zum Schluss natürlich auch wieder zurück. Ja, so das ist der Wert, das ist die Zelle. Und dann außerdem, bevor es den Wert zurückliefert, erzeugt es noch diesen Server-Thread, der dieses Serve macht und diesen Wert X verwaltet, der anfänglich in die Zelle hineingeschrieben wird. Und jetzt müssen wir uns dann halt anschauen, was macht dieser Server-Thread. Der ist hier definiert. Und ich sehe jetzt schon, hier, der hat irgendwie ein Problem. Der muss nämlich in Wirklichkeit rekursiv sein. Ja, der müsste rekursiv sein, weil er sich rekursiv aufruft. Insofern fehlt da dieses Schlüsselwort REC. Und ja, was macht der? Naja, da gibt es zwei Events. Er versucht einerseits auf dem Get-Kanal den Wert X zu senden und andererseits auf dem Receive-Kanal einen neuen Wert entgegenzunehmen. Und jetzt weiß er nicht, was zuerst eintritt. Und deswegen macht er da ein Select zwischen diesen beiden Events beziehungsweise diesen entsprechend eingewickelten Events. Weil im Falle von dem Send-Event, wenn eben jemand den am Get-Channel ein Receive macht, dann wird dieses hier ausgeführt. Ja, dann ist das Send irgendwie erfolgreich und Surf ruft sich selbst wieder auf. Andernfalls, wenn der Put, wenn auf dem Put-Channel ein Wert gesendet wurde, dann, was machen wir mit diesem Wert? Naja, den übergeben wir dem Wert der Funktion Surf. Das heißt, die Wrapper-Funktion ist die Funktion Surf selbst. Und Sie sehen insgesamt diese Implementierung von dieser Funktion Surf ist sehr einfach und wir brauchten keine Hilfsdatenstruktur, die irgendwie ein Put und ein Get-Konstruktor um die Requests drumherum setzte. Wir brauchten nicht die neue Erzeugung von Rückkanälen, um Werte zurückzuliefern. Das ist alles insofern etwas einfacher, aber gleichzeitig auch ein bisschen auf der anderen Seite auch wieder etwas komplizierter, weil wir dieses Select und dieses Wrap benutzt haben. Okay. Und ich denke, also im Allgemeinen, das ist jetzt vielleicht auch ein gutes Ende für diese Vorlesung, sieht also die Situation so aus. Wir haben diese Basis-Events hier unten, die aus Receives und Sends bestehen. Und dann können die eingewickelt werden mit diesem Wrap in irgendwelche anderen Events. Hier ist es also dieses F1 und das F2 und F3 und F4. Die wickeln also diese Basis-Events ein und machen daraus kompliziertere oder andere Events, in die andere Typen eingebunden sind. Mehrere von diesen Events können halt dann auch wieder mit Hilfe von Choose kombiniert werden in ein einzelnes Event und dann können die auch wieder eingewickelt werden, hier mit diesem G. Das ist die nächste Ebene der Einwicklung. Und dann mehrere von diesen können auch wieder kombiniert werden mit Hilfe von dem Choose. Und ganz zum Schluss findet dann ein Sync, kann ein Sync stattfinden. Und nur durch dieses Sync da oben tritt dann schließlich eines der Events ein. Und eines der Events, der eintritt, ist dann halt eines von diesen Blättern, die hier unten sind. Zum Beispiel dieses hier. Und dann wird entsprechend alle Funktionen hier auf dem Pfad bis zu dem Sync da oben, alle diese Wrapper-Funktionen, die da drin sind, die werden aufeinander angewendet. Und das Ergebnis davon, das ist dann der Wert, der tatsächlich dann eintritt. Okay? Also man sollte, es ist schon nicht schlecht, sich so eine Art globalen Blick auf diese Sache zu machen, weil sonst geht man innerhalb dieses Wraps und dieses Choose und Sync und so weiter ein wenig verloren. Okay. Gut. Und damit sind wir erstmal für heute fertig. Das nächste Mal können wir noch ein klein bisschen damit herumspielen und schauen, was wir damit alles anstellen können. Aber für heute erstmal vielen Dank und haben Sie ein schönes Wochenende.